Deutschlandfunk.
Es gibt sie noch, aber es werden immer weniger. Überlebende in den Trümmern des Erdbebens in Venezuela. Mareike Harms und das Team vom THW suchen nach ihnen mit speziellen Mikrofonen.
Wir haben Klopfgeräusche gehört, haben Atemgeräusche gehört, sind daraufhin immer weiter in das Gebäude, ja, als Gebäude kann man es eigentlich nicht mehr nennen, in den Trümmerhaufen vorgedrungen.
Tausende im Land brauchen gerade Hilfe und die Wut auf die Regierung wächst.
Vielerorts stehen wirklich Militärkräfte, sich sprichwörtlich die Beine in den Bauch und machen nichts. Und die Leute brüllen sie an, wir haben hier mehr Waffen als Schaufeln.
Wir geben euch in dieser Folge ein Update, wie die Hilfe in Venezuela unter so schwierigen Bedingungen vorankommt.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Jeden Tag eine Nachricht mit persönlichen Perspektiven. Das gibt's hier bei Unboxing News. Wir sprechen mit Menschen, die das Thema direkt betrifft, die nah dran sind, wie Mareike in Venezuela. Und dazu gibt's die Hintergründe. Es ist Dienstag, der 30. Juni 2026. Zwei schwere Erdbeben innerhalb von wenigen Sekunden treffen Venezuela am Mittwoch, den 24. Juni gegen 18 Uhr Ortszeit. Im Bundesstaat La Guaira an der Karibikküste ist die Zerstörung besonders groß. Tausende Tote und Verletzte, die UN spricht von mehr als 50.000 Vermissten. Jenny Cabrera aus der Stadt La Guaira hofft, dass ihre Eltern noch leben.
Wenn in den letzten Tagen jemand von den Rettungskräften hier vorbeikam, bin ich immer schnell hingerannt. Ich habe die Deutschen hierher geholt, die Feuerwehr, alle, die bereit waren zu helfen. Hier sind noch Menschen, die leben. Die Hoffnung haben wir und wir werden sie nicht verlieren.
Den ganzen Tag über und auch nachts sitzt sie auf einem Plastikstuhl vor dem eingestürzten Gebäude, in dem ihre Eltern zur Zeit des Erdbebens waren. Viele HelferInnen aus verschiedenen Ländern sind mittlerweile im Norden von Venezuela angekommen. Auch aus Deutschland.
Mein Name ist Mareike Harms. Ich bin Teil der Schnelleinsatzeinheit Bergung Ausland und bin aktuell mit dem THW-Team im Einsatz in Venezuela im Erdbebengebiet.
Etwa zwei Tage nach dem Beben landen Mareike und ihre 47 KollegInnen vom Technischen Hilfswerk in Venezuela. Es geht direkt ins Erdbebengebiet, in den Küstenort Carabayeda. Als ich mit ihr sprechen kann, Montagabend deutscher Zeit, kommt sie gerade von einem Einsatz zurück. Strom und Internet gibt's nur über einen Generator, aber auf dem Handy ist Mareike erreichbar. Beschreibt mal den Moment, als ihr zum ersten Mal im Einsatzgebiet angekommen seid. Was hast du denn dort gesehen? Also was ist dir durch den Kopf gegangen?
Das Erste, was ich gesehen habe, waren einfach unfassbar viele Menschen auf den Straßen, die da teilweise mit Matratzen saßen, auf dem Boden saßen. Verzweiflung hat man gesehen in den Gesichtern, weil einfach viele Menschen in dem Gebiet unterwegs waren, weil sie sich gegenseitig helfen wollten, weil sie vielleicht auch Angehörigen helfen wollten. Das waren so die ersten Eindrücke. Also da sieht man dann schon, dass es auch dringend ist und wichtig ist, dass wir hier sind.
Ihr seid ja da, um Verschüttete zu bergen. Wie bereitet ihr euch denn vor Ort jetzt auf den konkreten Einsatz dann vor?
Ja, also die Vorbereitung auf so einen Einsatz beginnt ja schon eigentlich Jahre vorher. Und zwar durch unser gesamtes Training. Wir trainieren sehr viel als Einheit, weil wir eben so gut und schnell aufeinander abgestimmt arbeiten müssen und in unserer Arbeit auch hochprofessionell sein müssen, weil wir uns da auch einfach keine Fehler erlauben können und möchten, weil es da einfach um Menschenleben ganz konkret geht und das ganz auch noch in einem Wettlauf gegen die Zeit.
Wenn ihr auf so einen Einsatz geht, was packt ihr dann ein?
Das sind zum Beispiel Kameras, um Verschüttete zu finden, Mikrofone, mit denen wir hören können, ob es zum Beispiel noch Atemgeräusche unter den Trümmern gibt. Das ist natürlich schwere Bergungsausstattung, Beton, Kettensägen und so weiter. Also wir haben alles Mögliche dabei. Mit dem wir dann natürlich auch durch das Geröll, durch den Beton durchkommen zu der Person. Dabei ist auch ein bisschen medizinische Ausstattung, damit wir die Personen vor Ort dann noch erst versorgen können. Genau, das sind so die Sachen.
Das heißt, ihr habt so sensible Mikrofone, dass ihr da Atemgeräusche hört.
Ja, das heißt aber auch, dass es natürlich an der Einsatzstelle wirklich still sein muss. Das heißt, wenn wir wirklich versuchen, eine Person zu orten, dann ist absolute Stille angesagt, da bewegt sich keiner. Wir hatten da gestern zum Beispiel eine Arbeitsstelle, an der wir Lebenszeichen festgestellt haben. Und die haben wir dann natürlich auch immer wieder versucht zu bestätigen, um die Richtung genauer zu bestimmen, wo sich die Person befindet. Und da stehen viele Menschen, die helfen wollen, die auch zuschauen, die betroffen sind, die hoffen um ihre Verwandten. Und alle sind still, absolute Stille.
Ja, wie ist das ausgegangen gestern?
Ja, gestern haben wir 16 Stunden an einer Arbeitsstelle gearbeitet. Wir haben um ungefähr 8 Uhr Lebenszeichen bestätigen können, haben Klopfgeräusche gehört, haben Atemgeräusche gehört, sind daraufhin immer weiter in das Gebäude, ja, als Gebäude kann man es eigentlich nicht mehr nennen, in den Trümmerhaufen vorgedrungen, haben versucht, die Person weiter zu ordnen. Nach einiger Zeit war es aber so, dass wir keine Lebenszeichen mehr feststellen konnten. Da haben wir natürlich nicht sofort aufgegeben. Das kann auch mal sein, dass eine verschüttete Person einfach einschläft. Das haben wir auch in der Türkei durchaus schon mal gehabt. Und dann lebt die aber doch noch. Nach einiger Zeit war das aber auch so, dass unsere Hunde keine Witterung mehr aufnehmen konnten an der lebenden Person. Und dann haben wir uns noch ein zweites Team dazu geholt, die Niederländer, die dann auch noch mal unabhängig von uns eine Suche gestartet haben und dann auch keine Lebenszeichen feststellen konnten. Das heißt, in dem Objekt waren dann leider keine lebenden Personen mehr. Das war natürlich sehr schwer, wenn man da auch so lange an der Einsatzstelle arbeitet und auch natürlich die Angehörigen vor Ort sind, die hoffen und denen wir dann leider die Nachricht überbringen mussten, dass sich dort niemand lebens mehr befindet. Es ist aber auch eine wichtige Nachricht, weil so können sie jetzt, haben sie jetzt wenigstens Gewissheit, können mit ihrem Trauerprozess starten und leben nicht mit der Ungewissheit und der Hoffnung, dass da vielleicht doch noch irgendwie ja, ein Wunder geschieht. Mhm. Auch wenn mir das uns natürlich deutlich lieber gewesen wäre.
Mareike und ihre KollegInnen arbeiten in 2 Schichten rund um die Uhr. 4 der wichtigsten Mitglieder im Bergungsteam sind Suchhunde, die Überlebende aufspüren können. Haben sie einen Sektor durchsucht und keine Überlebenden gefunden, ziehen sie weiter. Was die Lage gerade besonders schwer macht, den Menschen in Venezuela geht's schon seit Jahren nicht gut. Über 80% leben in Armut. Millionen Menschen, laut Schätzungen ein Viertel der gesamten Bevölkerung, haben das Land schon vor dem Beben verlassen. Der frühere sozialistische Machthaber Nicolas Maduro hat seine politischen Gegner verfolgt, teilweise einsperren lassen und foltern lassen. Seit die USA ihn entführt und außer Landes gebracht haben, steht Übergangspräsidentin Delcy Rodriguez an der Spitze des Landes. Sie öffnet es für ausländische Investoren. Aber das heißt noch lange nicht, dass sich in Venezuela seitdem alles komplett verändert hat. Unsere Korrespondentin kann sagen, was es bedeutet, wenn auf so eine Situation auch noch ein Erdbeben trifft.
Ich bin Jenny Barke, Korrespondentin der ARD für Mexiko, Mittelamerika und die Karibik, unter anderem auch für Venezuela und Kolumbien zuständig. Und dementsprechend habe ich gerade einen Blick auf die Lage im Katastrophengebiet.
Jenny, wie würdest du die Lage in Venezuela im Moment beschreiben? Was ist der aktuelle Stand?
Tatsächlich haben die Rettungsarbeiten der letzten Tage aufgehört, muss man leider sagen. Aus Rettungsarbeiten sind Bergungsarbeiten geworden. Also vielerorts graben die Menschen nicht mehr verzweifelt nach Überlebenden, sondern da kommt jetzt großes Räumfahrzeug an, was wirklich die Trümmer wegträgt. Und das macht man wirklich erst, wenn man nicht mehr Überlebende unten drunter vermutet. Und dementsprechend ist die Stimmung natürlich gedrückt, weil viele Angehörige immer noch lange gehofft haben, dass sie Vermisste unter den Trümmern lebend bergen werden. Und diese Hoffnung ist eigentlich ja so gut wie unwahrscheinlich geworden. Und damit werden auch die Totenzahlen in den nächsten Stunden und Tagen steigen.
Tausend Menschen haben ja nicht nur ihre Angehörigen, sondern auch ihr Zuhause verloren und sind plötzlich obdachlos. Wie sieht denn die Situation für diese Menschen gerade aus? Also wo kommen sie unter?
Die Menschen sind zum Teil sehr verzweifelt. Also es sind ja über 70.000 Menschen, die jetzt auch die letzten Nächte auf der Straße geschlafen haben, weil sie teils nicht wussten, wohin. Da kann man von Glück reden, dass es zumindest warme Temperaturen gibt in Venezuela. Aber sie campen einfach überall und sie haben nichts mehr außer der Kleidung am Leib. Und da ist es jetzt ganz wichtig, dass diese vielen Rettungsteams, die auch international eingeflogen sind, da jetzt eine Infrastruktur aufbaut. Also das fängt an mit Strom. Der ist ja vielerorts ausgefallen. Stromgeneratoren sind aufgestellt. Wurden Wasserfilter installiert, weil auch die ganzen Leitungen einfach zerborsten sind durch die Erdbeben. Es braucht Kühlketten, es braucht Lebensmittel, es braucht Medikamente und psychosoziale Betreuung auch. Denn viele Angehörige stehen noch immer unter Schock, haben ihre Liebsten verloren und müssen da jetzt betreut werden. Und es gibt auch sehr, sehr viele Kinder, die leider ihre Eltern verloren haben. Und die muss man jetzt natürlich ganz besonders betreuen.
In vielen Regionen organisieren Leute ja die Hilfe offenbar selber. Warum verlassen sich denn so viele nicht auf staatliche Unterstützung?
Die staatliche Unterstützung ist vielerorts ganz einfach ausgeblieben. Also die Kritik haben wir immer wieder gehört und man hat es in den letzten Tagen auch beobachten können. dass wirklich seltsame Entscheidungen getroffen worden sind. Also unter anderem hat die Regierung unter Interimspräsidentin Desi Rodriguez die Küstenregion, die so schwer betroffen ist, La Guaira, abgeriegelt, militärische Sperrzone daraus gemacht. Dort sind Soldaten patrouilliert. Man hat gesagt, da will man Ordnung reinbringen, Kontrolle, das Chaos verhindern. Das hat aber dafür gesorgt, dass diese große Solidarität, die es in der Zivilbevölkerung gab, einfach ausgebremst worden ist. Konvois, tausende Menschen sind mit Spenden, sind mit Lebensmitteln, Medikamenten, eben auch mit ihren bloßen Händen hingereist, um zu helfen und Überlebende zu retten. Und die sind alle eben ja aufgehalten worden. Das sind Beobachtungen, die wir machen. Und dementsprechend sind die Menschen sehr enttäuscht und wütend. Vielerorts stehen wirklich Militärkräfte sich sprichwörtlich die Beine in den Bauch und machen nichts. Und die Leute brüllen sie an, wir haben hier mehr Waffen als Schaufeln. Und ja, diese Verzweiflung und diese Wut, die entlädt sich. Desi Rodriguez ist an vielen Orten vorbeigekommen, wollte Beileid signalisieren, wollte sich aktiv zeigen und ist aber ausgebuht worden. Was das langfristig für das Regime bedeutet, können wir noch nicht absehen. Aber zumindest ist hier eine neue Dynamik, eine neue Wut, die sich irgendwann auch auf der Straße entladen könnte.
Ja, wie reagiert die Regierung denn darauf? Haben die ihren Kurs geändert?
Nein, den haben sie nicht geändert. Da wird auch eher gemauert. Also das Regime sitzt ja seit vielen Jahren fest im Sattel, autoritär. Desi Rodriguez, das muss man vielleicht positiv dazu sagen, hat sich zumindest sehr offen gezeigt, ist vor die Presse getreten, hat auch internationale Hilfen erbeten. So viel hat sie schon gemacht. Das hätte ihr Vorgänger Nicolas Maduro, der Langzeitmachthaber, der im Januar ja von den USA festgenommen wurde, nicht gemacht. Und da war die Beziehung auch zu den USA viel, viel schlechter. Also das hat jetzt alles positiv dazu beigetragen, dass zumindest viele Teams ins Land gekommen sind. So viel muss man sagen. Die ganze Wut und die Enttäuschung, darauf reagiert das Regime jetzt nicht. Eigentlich hoffen sie, dass sie diese Proteste wieder niederdrücken können. Es hängt natürlich auch viel davon ab, wie die USA da weiter mitspielen wird. Sie wollen Stabilität im Land. Ich habe heute mit einem Experten gesprochen, der meinte, die letzten Monate hat sich ja das Regime weit geöffnet. Ich war vor 3 Wochen erst in Caracas und war überrascht, wie offen die Menschen da über das Regime reden, kritisieren, wieder auf die Straße gehen. Das wäre alles zu Maduros Zeiten nicht möglich gewesen. Der Experte meinte, diese Proteste, diese Wut, diese Verzweiflung, die die Bevölkerung jetzt zeigt, könnte dafür sorgen, dass das Regime jetzt wieder repressiver wird. Aber das sind alles erst Mutmaßungen. Wir müssen das weiter beobachten.
Und Venezuela steckt ja auch schon seit Jahren in einer politischen und wirtschaftlichen Krise. Wie macht sich das denn jetzt bei den Rettungsarbeiten bemerkbar?
Das macht sich massiv bemerkbar. Also zum einen, tatsächlich ist die Katastrophe so schlimm gekommen, weil die Gebäude alle nicht erdbebensicher gebaut worden sind. Also die Struktur ist marode, die ganze Infrastruktur insgesamt, Straßen, Brücken, alles ist über Jahre hin heruntergewirtschaftet worden und es wurde nicht erdbebensicher gebaut. Viele Häuser sind wirklich wie Kartenhäuser in sich zusammengebrochen. Das ist das eine. Und zum anderen ist das Land seit vielen Jahren in der Krise. Es fehlt an allem, an Medikamenten, an Lebensmitteln. 70% der Menschen leben in Armut und das macht sich hier auf jeden Fall bemerkbar. Viele Menschen gehen, wenn sie ins Krankenhaus müssen, mit ihren eigenen Medikamenten, ihren eigenen Spritzen, ihren eigenen Bettlaken ins Krankenhaus. Hinzu kommt, es fehlt an Personal. 8 Millionen Menschen haben die letzten über 10 Jahre das Land wegen vieler Krisen verlassen. Und das fehlt. Und das merkt man an allen Stellen, dass die Infrastruktur kaputt gespart ist, dass das Personal fehlt und dass eine Regierung überhaupt nicht auf so eine Katastrophe vorbereitet ist.
Kaputte Straßen, kaputte Brücken, nicht funktionierende Krankenhäuser, das klingt jetzt nicht gerade nach einer Situation, in der den Menschen auch gut geholfen werden kann.
Nein, in der Tat muss man sagen, das ist jetzt wirklich eine katastrophale Lage, wo wir das Ausmaß noch nicht abschätzen können. Also es gibt jetzt erste finanzielle Schätzungen von der UN, direkte Sachschäden, also eben der gesamte Wiederaufbau von Strom- und Wassernetzen, Gebäuden, Straßen und Brücken, der liegt jetzt nach UN-Schätzung bei 6,7 Milliarden US-Dollar. Dann schaut man sich die Hilfen an, also die USA haben ja jetzt ihre Hilfen angekündigt, verdoppelt, jetzt 300 Millionen US-Dollar. Das ist ja aber nur ein Bruchteil dessen, was dann wirklich notwendig ist. Und viele Menschen, die jetzt schon in Armut gelebt haben, die werden weiterhin, denen wird kaum geholfen. Die Rettungsteams, die werden irgendwann abziehen und dann muss man eben schauen, was danach folgt. Das kann noch schlimme Auswirkungen haben.
Und trotzdem hoffen manche weiterhin, dass doch noch ein Familienmitglied lebend geborgen werden kann. Manchen Hilfsteams ist es gelungen, wie diesem US-Team.
13 Stunden hat es von der ersten Kontaktaufnahme gedauert, bis sie gerettet werden konnte. Vorher wurden ihr durch eine Öffnung bereits Medikamente gegeben. Dann haben wir die Öffnung immer weiter ausgehöhlt, um sie herauszuholen. Das war eine großartige Teamarbeit.
Mehr als 4 Tage nach dem Erdbeben wird die 56-Jährige gerettet. Auch Mareike und das Bergungsteam vom THW hoffen bei jedem Einsatz auf so ein Erfolgserlebnis. Oft müssen sie den Angehörigen aber auch die Nachricht überbringen, dass in dem zusammengestürzten Gebäude, das sie durchsucht haben, niemand mehr am Leben ist. Mareike, wie ist das, wenn man wie ihr am Sonntag 16 Stunden sucht, erst Atemgeräusche hört und dann doch niemanden mehr retten kann?
Das ist natürlich schwer. Also es war für alle ein intensiver Einsatz. Wir sind aber natürlich darauf auch geschult. Also wir wissen, dass sowas passieren kann. Wir wissen auch, dass unsere Arbeit trotzdem nicht umsonst war, weil wir eben den Angehörigen wenigstens Gewissheit überbringen konnten. Und wenn es eben doch Personen in unserem Team gibt, die damit doch noch mehr mit nach Hause nehmen, dann haben wir auch professionelle Angebote bei uns im THW, wie zum Beispiel das Einsatznachsorgeteam, die darin geschult sind, sich um Einsatzkräfte zu kümmern, die eben mit herausfordernden Situationen konfrontiert sind.
Wenn du jetzt nach so einem langen Einsatztag mal kurz Zeit hast, um zur Ruhe zu kommen, was geht dir dann durch den Kopf?
Ja, so richtig zur Ruhe kommen ist wahrscheinlich schwierig in so einer Situation, weil wir natürlich alles versuchen, Menschen möglicher zu machen, eben um ihr Leben zu retten. Man denkt natürlich auch mal an zu Hause, an die Familie, aber ansonsten lebe ich zumindest hier sehr in der Situation und mache mir nicht großartig viele Gedanken aktuell, um was wäre, wenn oder hätte sein können, weil wir eigentlich, sobald wir halt einen Auftrag abgeschlossen haben, dann haben wir zwar Ruhephasen, aber wir haben dann auch immer schon wieder neue Aufträge, auf die wir uns dann auch wieder konzentrieren müssen. Wenn man da zu lange nachhängt, dann funktioniert das auch nicht.
Ja, man sagt ja immer so 72 Stunden, kann man noch damit rechnen, Lebende zu finden? Manche reden von 100 Stunden. Wie lange sucht ihr eigentlich noch?
Also es ist sehr schwer, aktuell hier generell lebende Personen noch zu finden, weil das Schadensbild einfach sehr massiv ist. Dazu ist es sehr warm. Das heißt, selbst wenn jemand überlebt hat, dann dehydrieren die Personen auch. Das heißt, natürlich geht die Wahrscheinlichkeit mit der Zeit runter. Das heißt aber für uns nicht, dass wir sofort aufgeben, weil es gibt immer wieder auch Wunder. Das haben wir auch in vergangenen Einsätzen schon gesehen. Und wir suchen im Prinzip so lange, bis die Behörden hier vor Ort die Suchmaßnahmen einstellen lassen.
Das heißt, auf wie viele Tage stellst du dich jetzt noch ein und auf wie viele Einsätze?
Also wir sind 10 Tage autark, wo wir wirklich hier sein können und selbst versorgen können und auch auf Einsätze gehen können. Dass sich das verlängert, ist relativ unrealistisch, weil das müssen wir einfach auch von anderen einsetzen. Ich rechne damit, dass wir jetzt wahrscheinlich noch ein paar Tage hier sind, aber dann wahrscheinlich auch dann die Rückreise wieder antreten.
Das war Unboxing News für heute. Das Team der Folge: Ingo Rockenberg, Thomas Otto, Johannes Döbbelt, Alex Hart und ich, Ilka Knicke. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.